Ihr lieben Schwestern und Brüder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gottes heiligem Volk, naja, nur ein ganz paar wenige in einem ganz großen heiligen Volk. Was hätten wir anzumerken oder Gescheites zu sagen, was der Herr nicht selbst schon gesagt hätte? Wie wichtig wäre das denn, dass wir nun auch noch ein paar Krümel dazugeben? Eigentlich gar nicht. Eigentlich ist das völlig nicht nur ausreichend, es ist der Überfluss an sich, den Gott ausgießt, den er uns schenkt an Gaben, an Möglichkeiten, an Überlegungen, an Kräften. Und unser Problem ist, dass wir immer glauben, wir verstehen den nicht. Wir brauchen noch jemanden, der uns ihn erklärt, verständlich macht. Das mag auch stimmen. Wir sind zum einen in unsere Sprache ein bisschen eingegrenzt und wir sind in unsere Zeit ein bisschen eingegrenzt. Und es gelingt uns sehr schwer, diese Grenzen zu verlassen und drüber wegzusehen und, sag ich mal, die Fülle des Reiches Gottes zu entdecken. Aber wem wäre es deutlicher bekannt als unserem Herrn und Schöpfer selber, dass wir in solchen Grenzen uns befinden? Und deshalb hat er uns eine ganze Reihe an Möglichkeiten eröffnet, aus diesen Grenzen herauszukommen. Wir müssten die ja nicht haben, aber es ist nun mal so, die Schöpfung ist mit Gott zerbrochen und wir haben enge Grenzen und die Sprachen sind verwirrt, nicht nur linguistisch, sondern auch hier wir miteinander. Das heißt also, diejenigen, die die deutsche Sprache sprechen oder diejenigen, die in eine Gemeinde gehen oder diejenigen, die in einem Haus wohnen oder diejenigen, die in einer Familie leben, wir brauchen eine Sprache, in der wir uns verständigen, in der wir uns auch nicht nur etwas zureden, sondern in der wir uns wirklich verstehen. Das ist die Sprache der Liebe Gottes. Und mehr denn je sind wir darauf angewiesen, uns in dieser Sprache zu verständigen. Die wollen wir gerne lernen. Das hört ja nicht auf, ja. Das hört unser ganzes Leben nicht auf, dass wir diese Sprache lernen müssen, dass wir uns endlich verstehen. Wenn ich einfach so ein bisschen dieses Wort auf mich wirken lasse, dann hätte ich eigentlich nicht viel mehr dazu zu sagen als, ich habe auch Durst, Jesus, und mehr ist nicht. Und jetzt bist eigentlich du dran. Warum hat mich dieses Wort bewegt? Das ist immer so eine Geschichte, ja, Jahresmitarbeitergottesdienst. Erwartet nichts Schlaues, erwartet nichts ganz besonders Hochtrabendes, sondern erwartet einfach ein suchendes Herz. Und es hat mich einfach bewegt, dem ein Stückchen nachzugehen. Was ist Jesus alles widerfahren? Was hat er gesehen? Was hat er für Widerhall bekommen von der Predigt des Reiches Gottes? Und da bin ich hängen geblieben an diesem Wort und an diesem Geschehen am letzten Tag des Festes. Das ist das Laubhüttenfest. Es gibt drei große Feste. Es gibt ganz, ganz viele Feste im Festkalender Israels. Wir haben ja auch jede Menge Feste. Und es gibt drei ganz große Feste im Festkalender, das Passafest und dann das Wochenfest, 50 Tage danach, und im Herbst das Laubhüttenfest. Und die finden wir nicht alle drei so ohne weiteres wieder. Das Passa finden wir wieder im christlichen Festkalender. Das ist das Osterfest, das Wochenfest, das ist das Pfingstfest. Das ist der Tag, an dem Heiliger Geist ausgegossen wurde. Das Laubhüttenfest ist bei uns ein bisschen versteckt. Das könnten wir vielleicht als das Erntedankfest im Herbst benennen. Das dritte große christliche Fest gibt es im jüdischen Festkalender so nicht. Es gibt noch andere ganz große Feste, der Versöhnungstag zum Beispiel. Die Christen feiern als drittes großes Fest das Weihnachtsfest. Aber es ist ganz interessant, es sind drei ganz herausgehobene Feste. Es sind Pilgerfeste. Das heißt, Jesus sieht zum ersten Mal eine unglaubliche Menge an Menschen. An Pilgern. War ein schöner Einstieg, nun gib uns Pilgern aus der Quelle der Gottesstadt den frischen Trunk. Das sind Pilger. Angereiste. Da waren die Israeliten berufen. Zu diesen großen Festen sollten sie wirklich in Jerusalem sein. Und sie sollten am Tempel sein. Das ist eine Herausforderung. Also mal zu überlegen, ja, wie groß war das Volk Israel denn zur Zeit Jesu? Wie viele Exiljuden unter den Völkern gab es denn? Und wie viel hätten denn am Tempel Platz gehabt, wenn die aus aller Welt anreisen? Also beim Passafest waren die meisten Pilger anwesend, beim Laubhüttenfest dann nicht ganz so viele, aber trotzdem, es war eine Masse. Also er sieht auf alle Fälle in einer Masse von Menschen, in einer Masse von Pilgern, und die treffen sich da im Bereich des Tempels, in diesen Vorhöfen. Also an das Tempelhaus kam keiner ran. Das ist manchmal so ein Gedanke, da wäre jemand drin gewesen, wenn es heißt, er ging in den Tempel. Natürlich nicht. Da waren nur Priester und immer nur die, die Dienst hatten. Es geht um die Vorhöfe. Und wo also auch eine ganz große Menge von Menschen Platz hatten. Jesus sieht also eine große Menge Menschen. Und er sieht sie auch sehr fragend, zweifelnd, klagend, hoffend. Die sind ja zum Tempel gegangen, weil sie Hilfe brauchten. Sie erhofften sich, dass Gott zu ihnen spricht und dass Gott ein großes Wunder tut. Und es war üblich beim Laubhüttenfest, dass also, wie überhaupt das, die Tradition Israels ist ganz reich an Bräuchen. Es gab ganz, ganz viele bildhafte Zeremonien, wo man sehen konnte, da passiert irgendwas. Da sind wir ein bisschen sehr zurückhaltend inzwischen geworden, aber manchmal zeigen wir auch irgend so ein bisschen was, ein ganz klein bisschen. Es war üblich, dass am Morgen noch sehr früh ein Priester mit einem goldenen Krug ins Tal hinunterging, zum Teich Schiloach, und dort Wasser schöpfte. Und dann war sowas wie ein Posaunenchor, dann wurden die Trompeten geblasen und dann wurde Halleluja gesungen und es gab ein Hallo und ein Halleluja. Und der Priester stieg dann hinauf zum Tempel, über steile Wege, über Stufen, über Brücken in das Tempelgelände. Und schließlich wurde dieses Wasser im Laufe des Tages am Tempel ausgegossen. Unter dem großen Hallo und dem großen Gesang. Und es gab am Laubhüttenfest die Ausnahme, dass junge Pilger um den Altar herum tanzten und große grüne Sträuße schwenkten. Es war ein richtiges Jubelfest, ein Dankfest. Und sie hofften natürlich, Gott würde darauf antworten, am besten jetzt sofort. Das ist das Geschehen drumherum, ja. Und dann wird das Wasser ausgegossen und dann geschieht aber nicht, was man sich so erhofft hat. Jedes Jahr hat man es erhofft, dass das wahr wird, was der Prophet Hesekiel sah, dass dann es überquellen würde, dass also dann wie aus so einer Staumauer riesige Massen an Wasser kommen und das Land fruchtbar machen. Wenn man das also noch mal ein bisschen nachliest, er braucht gar nicht weiter, viel weiter zu lesen, die Jahreslosung des letzten Jahres. Dann noch ein bisschen weiter. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und dann wird dieses Bild beschrieben, wie von dem Opferaltar riesige Ströme da Wasser austreten. Und sie gehen ins ganze Land. Ist keine Überschwemmung, also wenn das Wasser der Staumauer, das macht alles kaputt, aber sie gehen ins ganze Land in alle Richtungen und werden alles fruchtbar machen. Wir haben eigentlich gar nicht so viel eine Beziehung dazu, weil das für uns kein Thema ist. Im Moment vielleicht ist das ein bisschen Thema, der Rhein hat Niedrigwasser, aber die Schiffe können trotzdem noch fahren, ist kein Problem. Ich habe mir schon manchmal überlegt, wenn es nun mal eine Zeit lang nicht regnet, haben wir noch mehr Niedrigwasser? Das gab es ja auch schon, dass die Schiffe nicht fahren können, auch noch gar nicht so lange her. Was wäre denn, wenn der Rhein plötzlich kein Wasser mehr hat? Ja? Vielleicht tröpfelt es dann ein bisschen noch in Schaffhausen und dann hat er noch ein bisschen und dann versickert das. Also Jesus sieht eine ganz große hoffnungsvolle Menge, er sieht viel Brauchtum und er sieht eigentlich, dass die Menschen eine ganz große Erwartung haben und dann schreit er in diese Erwartung hinein, er mischt sich ein und er stört. Er ist ein Störenfried. Er stört den Prozess, er stört den Ablauf. Die haben sich sowieso alle, er war ja nun kein Unbekannter mehr, gefragt, was wird er machen? Wird er sich das trauen? Wird er hier auftauchen? Nee, er wird sich das nicht trauen, sagen die einen. Und die anderen sagen, ah, pass mal auf, vielleicht kommt er doch. Und seine Brüder sagen, willst du dich nicht da hochbegeben? Willst du dich nicht zeigen? Du bist doch jemand, du willst doch was gelten. Mach dich doch mal öffentlich. Er geht ganz alleine, sozusagen heimlich, taucht dann in der Mitte oder gegen Ende des Festes in Jerusalem auf. Und dann gucken sie alle dumm. Und die einen freuen sich und die anderen ärgern sich. Das Auftreten Jesu hat immer auch Ärger ausgelöst, was uns nicht so gut gefällt und was wir auch gar nicht so gern haben. Wir haben das auch nicht gerne, wenn jemand auftritt und Ärger auslöst. Jedenfalls hat er sich dahingestellt und hat laut gerufen, er hat geschrien. Wenn jemand Durst hat, der soll kommen. Wenn jemand an mich glaubt, ich will ihm Wasser geben. Wenn wir in Johannes Evangelium lesen, gar nicht weit davor, Jesus, als er in den Norden geht, aus dem jüdischen Raum hinaus, Richtung Galiläa, da reist er durch Samarien und begegnet am Jakobsbrunnen der Samariterin. Die Geschichte, die kennen wir alle, das ist eine ganz wunderbare Geschichte und die haben wir alle, ich weiß gar nicht, wie oft, ja, von Kindesbeinen an gehört das Gespräch Jesu mit der Samariterin. Und da sagt er auch, wenn du das jetzt wüsstest, wer jetzt mit dir spricht und du würdest ihn bitten, von seinem Wasser dir zu geben, du würdest ein Wasser finden, das würde dich so stärken, du würdest nie wieder Durst haben. Und Jesus spricht in einem tiefen Bild und die Frau hört aber nur die Wörter der Oberfläche. Das ist auch unser Problem. Wir hören oft nur die Wörter der Oberfläche. Und sie kann damit erstmal gar nichts anfangen. Also da sind wir völlig mit ihr eins und würden vielleicht dieselben Fragen stellen. Na was denn? Erstmal hast du gar nichts zum Schöpfen. Du siehst, wie tief der Brunnen ist. Du hast gar nichts zum Schöpfen. Und vorher kommt, wieso redest du überhaupt mit mir? Ich bin eine Frau und Samariterin, du bist Jude, also steht dir gar nicht zu. Und dann noch die ganze Geschichte, also willst du das machen? Und wenn das wirklich so ist, das klingt fast ein bisschen, ja, dann mach doch mal. Das wollen wir doch erst mal sehen. Dann gib mir solches Wasser. Und da rechnet sie aber damit, dass er ihr also ganz normales Brunnenwasser reicht. Aber die Unterhaltung kommt auf eine andere Ebene. Er fragt sie dann, oder er sagt zu ihr, hole deinen Mann. Das ist also eine Geschichte, die ist noch gar nicht weit zurück. Ja, das ist auf dem Wege nach Norden. Dann ist Jesus wieder auf dem Weg vom Norden nach Süden. Und dann ist er in Jerusalem und ist am Tempel. Also das ist offensichtlich ein Thema, da hat Jesus mehrfach im Gespräch und im Umgang miteinander deutlich gemacht, ihr kauft das Falsche ein, ihr nehmt das Falsche zu euch, ihr lasst euch mit dem Falschen füllen, ihr fangt ja immer von vorne an. Das hört ja nie auf. Ihr folgt auch den falschen Regeln, ihr folgt den falschen Werten. Nehmt doch das, was ich euch gebe. Und in vielen anderen Bildern ist Jesus an der gleichen Stelle, folgt mir nach, nehmt mein Joch, nehmt von meiner Speise. Oder die Jünger kommen dann dahin und sagen, du musst jetzt was essen, du fällst ja fast um. Und er sagt, ich habe eine Speise, da wisst ihr gar nichts von. Na nu, hat ihnen irgendjemand was gegeben, heimlich was zugesteckt. Die Wörter an der Oberfläche, die verstehen wir, aber das Wort dahinter, das macht uns Mühe. Und um dieses Wort dahinter geht's. Was meint Jesus? Er sieht sein Volk und er spricht sein Volk an. Aber er sagt eben nicht, höre Israel. Die Propheten, die sind so, die rufen, höre Israel, Gott hat dir was zu sagen. Gott, der Herr hat mit dir zu reden, der Prophet Micha ganz am Anfang, Gott hat mit dir zu reden. Höre Israel. Und Jesus sagt nicht, höre Israel. Er sagt auch nicht, hört ihr Mitarbeiter. Der sagt nicht, hört ihr Pilger. Sondern der sagt ganz einfach, wer Durst hat, der komme. Natürlich, die Wörter, den Schall, den hören jetzt nur die, die dort im Tempelbereich sind. Könnten durchaus Heiden gehört haben. Also der Vorwurf der Heiden war auch groß genug. Ich weiß nicht, ob es bis dahin ausgedrungen ist, weiß man nicht. Aber auf alle Fälle ist das erstmal nur ein kleiner Bereich. Wenn es auch viele Menschen sind, aber das hat noch nichts mit der Welt zu tun. Aber die Adressaten, wer Durst hat, das schreit er, der komme. Also er stört erstmal. Wer an mich glaubt, ich hätte vor 20 Jahren, vielleicht wäre ich nicht auf die Idee gekommen oder hätte ich mich das nicht getraut, hätte ich nicht die Frage gestellt, glaubst du an Jesus? Weil das etwas so Selbstverständliches war, etwas so, wie könnte denn ein Christ nicht an Jesus glauben? Wie könnte denn das sein? Ich bin mir nicht mehr sicher. Bin mir überhaupt nicht mehr sicher und ich frage besser, glaubst du an Jesus? Ich habe alle Konfirmanden, solange ich Konfirmandenunterricht gemacht habe, immer am Anfang gefragt, Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott, weiter gehen wir gar nicht. Da bleiben wir gleich mal stehen und die Frage gestellt, glaubst du an Gott? Und das ist nicht so, dass die einfach alle Ja sagen. Das ist selbstverständlich, wir sind doch aus einem guten apostolischen Elternhaus. Nee. Manche haben gesagt, selbstverständlich, na klar, wie kannst du fragen? Manche haben ein bisschen rumgedruckst. Und manche haben gar nichts gesagt. Und manche haben auch gesagt, wenn ich ehrlich bin, nee, eigentlich nicht. Ehrlicher Unglaube ist besser als geheuchelter Glaube, weil man damit umgehen kann. Da kann man umgehen. Wisst ihr, wenn ich Sonntag für Sonntag, eine ganze Reihe von euch sind Sonntag für Sonntag unterwegs. Wenn wir Sonntag für Sonntag Gottesdienst halten und wir verkünden der Gemeinde das Evangelium, die gute Nachricht Gottes, du bist ein geliebtes Gotteskind, du bist ein geretteter Mensch, weil du an Jesus glaubst. Und wir verkünden der Gemeinde, wir singen dem Herrn ein neues Lied, weil es zigmal, ich weiß nicht wie viel, 100 Mal in der Bibel, singt dem Herrn ein neues Lied. Und wir reden davon, dass es eine Freude ist, dem Herrn zu dienen. Und manchmal denke ich, hast du dich vertan? Falten, habe ich gerade gesagt, guckt so böse, als wollte er mich vertreiben. Wenn ich dann nach Hause gehe, sage, Herr, es ist eine Freude, das Evangelium zu verkünden, dann würde er sagen, du Heuchler, du hast heute gerade so die Nase voll. Als ich jetzt gerade hier das Lied von der Leinwand gesungen habe, wisst ihr, was das für ein Problem ist, wenn unser Gesicht voller Falten ist und voller Schmerz und voller Anstrengung, dann sind wir selbst am Schuften. Dann sind wir das, die rackern. Ja, ich folge dir, Herr, ja, ich folge dir. Aber wenn wir getragen sind vom Herrn, da kommt ein Lächeln auf unser Gesicht, weil wir brauchen uns nicht so sehr anzustrengen, wir sind Getragene. Manche Lieder sind schwer zu singen. Es gibt ein Lied, Norbert, hilf mir mal, wir haben ein Lied gesungen auf dem Lindenberg, da hast du gesagt, das ist ein ganz, ganz schwerer Takt. Aber es ist ganz leicht zu singen, wenn man es tanzt. Was noch? Okay, vielleicht fällt es uns ein. Es ist ganz leicht zu singen, und wenn man es tanzt. Und dann wird man fröhlich dabei. Dann wird man richtig fröhlich. Wenn wir getragen werden, ja? Wenn wir beschenkt sind, werden wir fröhlich. Wenn wir Empfangende sind und sagen, das ist wahr, ich bin ein Angesprochener von dir, Herr, ein Getragener von dir, ein Geheilter von dir, ein Geretteter von dir, macht uns fröhlich. Wenn wir glauben, da müssen wir erst noch hin, da müssen wir erst noch rackern, da müssen wir erst noch schuften, bis wir dann dahin kommen und sagen, ja, jetzt komme ich langsam auf die Ebene, wo ich ein Eingeladener werde, vielleicht werde ich dann auch gerettet. Das bestreiten wir natürlich ganz klar. Nein, so denken wir nicht. Wir machen es nur so. Deshalb das nur mal zu dem Gedanken, also ein ehrlicher Unglaube ist besser als ein geheuchelter Glaube, weil man damit umgehen kann. Besser wäre natürlich ein ehrlicher Glaube, das wäre natürlich das Allerbeste. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, wer an mich glaubt, oder wenn jemand an mich glaubt, dann wird aus seinem Inneren wird, so wie es in der Schrift heißt, werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und jetzt, natürlich brauchen wir die Wörter der Oberfläche, um ein bisschen zu verstehen. Ströme. Ich habe mir überlegt, warum steht Ströme? Es könnte einfach Wasser stehen. Wir haben das im Sprachgebrauch nicht ganz so getrennt, ob das ein Strom oder ein Fluss ist. Aber ein Strom bedeutet, das ist schon ein sehr wasserreicher Fluss. Ich habe natürlich auch nachgeschlagen bei wissen.de. Andere wissen es besser. Also ein Strom sollte 500 Kilometer lang sein ungefähr und schiffbar. Aber das wichtigste Kennzeichen ist, der fließt bis ins Meer. Und im Orient, ist der Strom eher eine Bedeutung, das ist ein Wasser, das nicht versiegt. Also der fließt nicht ein paar Kilometer und hört wieder auf. Also kleinere Wasser, die hören dann schon mal wieder auf. Ja? Die versickern. Und ein Strom ist ein Wasser, der fließt ins Meer, aber er fließt immer. Auch in Trockenzeiten, auch in schwierigen Zeiten fließt er immer. Und jetzt ist hier die Rede von Strömen. Und es ist die Rede von den Menschen. Es ist von dir die Rede. Jetzt stell dir doch mal vor, von den Wörtern der Oberfläche Ströme, also wie viel Wasser kann denn aus mir herausfließen? Das ist natürlich nicht gemeint, nicht missverstanden werden, aber die Fülle, die absolute Fülle, die Vielfalt, unbegreifliche Vielfalt, Ströme, viele. Eine unbegreifliche Vielfalt kann aus dir herausquellen, an Gaben, an Möglichkeiten, an Hilfen, an Zutrauen, an Hoffnung, an Vertrauen, an Güte, an Liebe und was weiß ich sonst alles. Ströme, die absolute Fülle. Jetzt stellt euch doch vor, wir haben einen, aus dem die Fülle quillt. Der bildet sich vielleicht was drauf ein, auch nicht gut. Vielleicht haben wir 5 oder 7, ist immer eine gute Zahl für die Kirche, 7. Aber stellt euch doch vor, es ist jeder gemeint. Kannst du dir das überhaupt vorstellen? Kannst du dir eine Gemeinde vorstellen, in der jede Schwester, jeder Bruder, erst recht jeder Mitarbeiter, ist doch ganz klar, die Fülle an Gaben hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Du bist ein Berufener. Aus dir quillt die Fülle an Gaben. Aber nicht, weil du es kannst. Denk das ja nicht. Weil es der Herr schenkt. Wenn du es nämlich kannst, wisst ihr, das ist doch ganz kompliziert. Da musst du aber gut dabei sein, dass du es morgen und übermorgen auch noch kannst. Das wissen alle, also die Musiker, ja, ist mir gerade noch mal so deutlich geworden vorhin, wie oft übt ihr? Einmal die Woche oder einmal im Monat oder so, ja. Und die großen Musiker, die, ich habe das gerade wieder so, also gehört auch, die müssen täglich viele Stunden üben und sie sagen, mal einen Tag nicht geübt, merkst du sofort, ja, nickt er sofort, mal einen Tag nicht geübt, merkst du sofort und mal 2 Tage nicht geübt, also irgendwann merkst du auch das Publikum und dann ist Schluss. Das wäre dramatisch, wenn es mit unseren Glaubensgaben auch nur so ist, weil wir es können und dann haben wir Angst, dass wir es nicht verlernen. Natürlich ist es richtig, dass man Gaben pflegen muss, in dem Sinne, dass man sich für sie offen halten muss und dass man sie auch einsetzen muss. Aber wir haben dann Gaben, wenn sie uns geschenkt werden. Und deshalb haben wir auch nicht mehr, als was uns geschenkt ist. Ich frage mich mal selbst, glaube ich an Jesus? Und es ist besser, wir fragen uns selber, als dass wir da auf andere gucken und fragen. Und dann ist es uns auch besser, wir stehen vor Jesus und sagen, Herr, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Also es ist dieser verzweifelte Vater, der eigentlich gar nicht richtig artikulieren konnte, der auch noch so, ja, wenn du was kannst. Und Jesus sagt dann, Menschenskind nochmal, was heißt denn das, wenn du was kannst? Glaubst du oder glaubst du nicht? Aber das war dem lieber, der war ehrlich, der war aufrichtig und er hat gesagt, na gut, aber da hilft doch meinem Unglauben. Ist besser so, ja, als dass wir sagen, also ich glaube, ich könnte schon, wenn die anderen auch glaubten, da würden die Gaben sprudeln, natürlich, wenn die anderen auch glaubten, könnte ich schon, aber die anderen glauben ja nicht. Nein, es ist Geschenk, es ist ausschließlich Geschenkgabe Gottes. Du bist ein Berufener für eine unzählige Zahl von Geschenken der Güte Gottes. Aus seinem Innern werden, wie es in der Schrift heißt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Was heißt denn die Schrift? Was sagt die denn dazu? Wisst ihr, was ganz ungünstig ist? Was ganz ungünstig ist? Ich bete und ich ringe und ich überlege und dann kommt ein Wort, es kommt, als wäre es so, als würde es mir jemand zu, als käme es zugeflogen, so ungefähr, mit einer Drohne. Und dann habe ich das und dann bin ich so glücklich, ja, über dieses Wort und wie die Schrift sagt, und dann forsche ich natürlich, dann will ich auch wissen, was sagt die Schrift. Und dann sagen die Kommentatoren, also dieses Wort gehört zu den schwierigsten überhaupt im Johannesevangelium. Hätte ich die Bibel gleich zuknallen können. Ich will nicht ein schwieriges Wort haben. Ich will nicht eins, wo ich nicht damit klarkomme. Und die schlauen Leute sagen, ist nicht deine Kragenweite, hättest du gar nicht nehmen dürfen, ist eines der schwierigsten Worte. Und du wachst dich dran. Nee, ich wach mich gar nicht dran. Ich habe es geschenkt bekommen. Was sagt die Schrift? Wie es in der Schrift heißt. Ich hatte es nämlich noch ganz anders in Erinnerung, wisst ihr, in der alten Lutherbibel, da heißt es, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Und da ist das Wort der Schrift schnell bezogen auf den Glauben. Glaube so, wie die Schrift sagt. Das war mein Gedanke. Den findest du gar nicht wieder. Da war ich also auf einem falschen Trip. Aber die Schrift bezeugt, was aus dem Inneren fließen kann. Das sind Prophetenworte in vielfältigster Weise. Ich will Wasser gießen auf das durstige Ströme, auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen. Meinen Segen auf deine Nachkommen ist dem Gottesvolk verheißen. Der Herr wird mich immer führen und er wird dich immer führen zum Volk, dich sättigen in der Dürre, er wird dich stärken. Du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und das sind alles die Bilder, die sagen, du wirst versorgt sein. Du wirst gesegnet sein. Und wir sind so voller Durst. Und es haben so viele Menschen Sehnsüchte und Fragen und Hoffnungen. Und wir können denen auch nicht helfen. Was ist denn jetzt mit der Fülle? Habt ihr nicht manchmal auch den Eindruck, dass hinter der Gemeinde wie eine Staumauer ist? Und hinter der Staumauer sind die Gaben Gottes. Warum? Wer hat die Staumauer überhaupt aufgebaut? Warum können die uns nicht direkt zufließen? Was da passiert? Es wird einen Tag geben, da werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, heißt es im Propheten Sacharja, und es wird in alle Richtungen zum Meer fließen, es wird also fruchtbar sein, es wird bewässert sein. Und dann ist dieses Bild, es wird so sein, da sagt der Apostel Johannes, das ist das Wort vom Geist. Der war jetzt noch nicht da. Das ist also eine Verheißung. Da kennen wir uns doch aus als die Apostolischen mit dem Heiligen Geist. Es gibt ganz drei große goldene Lettern über apostolischen Gemeinden. Heiliger Geist, Liebe, Gemeinschaft. Ich rate, die zu hinterfragen. Kennen wir uns aus mit dem Heiligen Geist? Was sagt der Heilige Geist? Ich muss nachgucken, aber vielleicht hat es mancher auch auswendig schon gelernt. Galater 5, 22, was macht der Geist? Die Frucht des Geistes oder die Frucht, die der Geist hervorbringt, die besteht darin, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Eierkuchen steht nicht dabei. Friede und Freude steht dabei. Nur, wisst ihr, das ist doch ganz normal, dass sofort einer sagt, ja, das kenne ich schon, dieses Friede, Freude, Eierkuchen. Steht nicht dabei, Eierkuchen. Es geht nicht um irgendein Larifari, es geht nicht um eine Beschwichtigung, sondern es geht um die Ergründung dessen, was Gottes Geist wirklich gibt. Und er schenkt Güte und er schenkt Bewahrung und er schenkt auch wirklich Zuspruch, den ich brauche. Ich brauche ihn täglich, nicht irgendwelches Gelaber. Das können wir uns alle abschminken. Wir brauchen uns nicht immer so volllabern. Und das wird schon wieder. Sondern ich brauche Zuspruch aus dem Geiste Gottes. Ich brauche die Gewissheit, dass seine Hand da ist. Seine segnende Hand, seine führende Hand, seine stärkende Hand. Das brauche ich. Und das will er auch immer wieder sagen. Ich weiß nicht, ob wir uns manchmal da ein bisschen zu schwer tun. Er wird nicht müde. Der sagt doch nicht, das reicht mir jetzt. Die meisten von euch wissen ja, wir wohnen ja mit unseren Kindern und Enkeln in einem Haus. Irgendwann denke ich, also nochmal die Treppe rauf und runter, das reicht jetzt. Und nochmal das Geschrei, also irgendwann reicht es. Und Jesus sagt, kannst ruhig nochmal kommen, macht mir nichts. Trampel ruhig nochmal rauf und runter, das macht mir nichts. Aus dem Geiste Jesu leben kann mir helfen zu sagen, es macht mir nichts. Nochmal eine Frage. Noch mein Problem, noch mein Geschrei. Macht mir nichts. Jesus macht es nichts. Es macht ihm nichts, dass wir einfach nicht fertig werden und zu sagen, ich habe noch eine Sehnsucht, ich brauche noch was. Ich brauche einfach noch mal ein anderes Lied. Ich brauche noch mal ein anderes Wort. Ich brauche noch mal eine andere Umgebung. Ich brauche noch mal einen anderen Zuspruch. Ich brauche noch mal jemanden, der mit mir betet. Aber nicht immer dasselbe. Der weiß vielleicht auch nicht weiter. Ich würde ihn mitnehmen, ich brauche noch mal was Neues. Das lebendige Wasser, da spricht Jesus vom Heiligen Geist, der zu dem Zeitpunkt noch nicht ausgegossen war. Sondern der würde kommen. Das heißt, er spricht die Menschen, eigentlich alle, die da hineingehören, ja, wenn jemand Durst hat, wer an mich glaubt, da spricht er eigentlich alle die an, die eine große Sehnsucht haben. Da gibt es also keine Eingrenzung auf Völker, auf Geschlechter, auf Altersgruppen, auf Zeiten. Es gibt keine Eingrenzung. Und deshalb ist es ein Wort, das gilt genau uns heute und hier. Hier und jetzt. Ich bin sehr froh, ich habe kürzlich in einem Vortrag von Johannes Hadel noch einmal dieses Herausheben, so dieses ganz wichtige Herausheben für mich festgehalten. Gott ist hier. Er ist immer hier. Ganz egal, wo du sitzt, im Auto, in der Straßenbahn, auf deiner Couch, am Arbeitsplatz, an der Maschine. Er ist hier. Der ist nicht irgendwo. Er ist immer hier. Es gilt immer, er ist hier. Warum sollte er ausgerechnet dort, wo du bist, nicht sein? Er ist immer hier. Und Gott ist immer jetzt da. Es kann alles noch so stümperhaft sein, was wir machen. Er ist jetzt da. Es ist nicht schade, gestern war er da. Wärst du mal gestern gekommen. Morgen wird er da sein. Verpass es nicht. Das ist doch blamabel, so ein Denken. Sind wir da so sehr weit weg davon? Jetzt ist er da. Hier ist er. Immer. Ändert nichts daran, dass wir berufen sind, Gemeinschaft zu haben, Gottes Wort zu verkünden, dass wir uns versammeln, dass wir miteinander beten, dass wir miteinander singen, miteinander jubilieren, hoffentlich. Man darf auch miteinander klagen. Weil er es dir verheißt, es ist seine Verheißung, du bist ein Kind der Verheißung, dass die Fülle der Gaben, die Fülle der Möglichkeiten, die Fülle der Kräfte aus dir quellen könnte. Aus mir. Ein Verheißungsträger zu sein heißt, lass dich wirklich von ihm beschenken, von ihm füllen, von ihm regieren, von ihm leiten. Ich würde gerne aus meinem ganzen Herzen sagen, Herr Jesus, ich glaube an dich. Nicht nur, ich glaube dir, was du sagst, da haben wir ja auch schon unsere Probleme damit, sondern ich glaube an dich. Du bist mein Retter, mein Erlöser, mein Heiland, mein Begleiter, mein Seligmacher. Du bist alles für mich. Und wenn du ein Verheißungsträger bist, dann weiß Gott, was er dir schenkt. Vielleicht will er genau durch dich seelsorgerlich arbeiten. Vielleicht will er genau durch dich Verkündigung ausbreiten. Vielleicht will er genau durch dich Glauben fördern, nicht Unglauben. Wir dürfen gerne unseren Unglauben aussprechen. Was wir nicht verstehen, was wir uns nicht vorstellen können, wir können uns gar nicht vorstellen, was Gott macht und was er sagt. Auch ein wunderschöner Satz, ein Gott, den du verstehst, den du immer verstehst und der dich nie enttäuscht. Das ist wahrscheinlich kein Gott, sondern eine Kopie deines Ego. Du magst ihn deshalb so gerne, weil er dir so ähnlich ist. Johannes Hartl, Zitat, ist nicht von mir. Und ja, wir basteln uns unser Gegenüber, mit dem wir gut diskutieren können. Ja? Wir können argumentieren mit einem Gegenüber, den wir uns selbst machen. Gott ist aber Herr. Er regiert. Er herrscht. Er bestimmt. Er führt auch zum Ziel. Er führt mit Sicherheit zum Ziel. Gott sei Dank führt er zum Ziel. Und vielleicht will er genau durch dich Glauben fördern. Es kann durchaus eine Frage des Unglaubens sein, die am Ende Glauben fördert. Das ist möglich. Glaube schenkt Gott auch aus dem Geiste. Er schenkt Glaube. Vielleicht will er gerade auf dich verweisen. Vielleicht will er gerade durch dich etwas mehr Güte, etwas mehr Geduld, etwas mehr Liebe hineinlegen. Dass wir nicht dastehen. Was machen wir denn, wenn der liebe Gott uns Leute in die Tür stellt? Ich habe das zweimal schon erlebt. Schon. In 30 Jahren. Da stellt der liebe Gott Leute in die Tür. Da kommt eine Familie. Einmal kam eine Familie, Eltern mit Kindern, 4 Musiker in die Mini-Gemeinde. Meint ihr, die Gemeinde hat die verkraftet, die 4? Hat die nicht verkraftet. Die sind weitergezogen. 4-mal Glaube weitergezogen, 4-mal Musiker weitergezogen, 4-mal Hoffnung weitergezogen, 4-mal Glück weitergezogen. Mensch, wenn 100 Leute in der Tür stehen, bittet das heute noch nicht, die verkraftet ihr nicht. Aber es wäre doch schön, wenn es so wäre, oder? Was muss denn der liebe Gott mit uns machen, dass wir es verkraften? Na, erstmal muss er uns dahin bringen, das zu erbitten. Das kommt doch nur gar nicht in den Sinn. Wir können das nicht brauchen, die von draußen. Wir müssen erstmal mit uns selber klarkommen. Ja? 100 Leute müssen erstmal mit sich selber klarkommen. Nach einer Zeit, 80 Leute müssen erstmal mit sich selber klarkommen. 50 Leute müssen erstmal mit sich selber klarkommen. Und dann sind es die letzten 10. Mal sehen, ob wir mit uns selber klarkommen. Und der Herr hätte uns in die Tür gestellt. Ströme lebendigen Wassers. Ihr seid berufen dazu. Es ist die Verheißung, die ist für euch gedacht. Ströme lebendigen Wassers werden aus euch hervorbrechen, und zwar die Fülle der Gaben, die Fülle der Liebe, die Fülle der Hingabe, die Fülle der Geduld, die haben wir nicht, sondern die wird uns geschenkt aus der Güte Gottes. Wir wollen vielleicht unser Herz versuchen zu öffnen. Wisst ihr, wenn wir einmal sagen, Herr Jesus, ich möchte dir gerne mein Herz öffnen, glaubt er, der sagt, bin er nicht blöd? Haben wir schon das letzte Mal die Finger verstaucht an deinem Sicherheitsschloss. Das macht der nicht. Der sagt, Patsch, au, fertig. Der ist anders wie wir. Der ist ganz anders wie wir. Sprich ihn also an. Ich möchte das auch gerne tun. Ihn anzusprechen. Und ihn zu bitten, Herr Jesus, öffne doch unser Herz. Wir kriegen ein neues Herz übrigens, ja? Habt ihr ja im Kopf. Das wird uns dieses Jahr begleiten. Wir bekommen ein neues. Das sagt er seinem Volk schon seit Jahrtausenden. Hat der eine Arbeit. Ein neues Herz, einen neuen Geist will ich dir geben. Und wir bedürfen es immer wieder, solange wir noch nicht vollendet sind, bedürfen wir es immer wieder. Das muss er uns immer wieder sagen, der muss uns immer wieder beschenken, immer wieder erneuern. Er muss es immer wieder tun. Und wir wollen ihm sagen, Herr Jesus, wir vertrauen deiner Verheißung. Du hast immer Probleme damit gehabt. Du wirst ja auch Probleme kriegen. Aber du hast auch immer offene Herzen gefunden. Nur als Andeutung die Geschichte der ersten Christen, was die Apostelgeschichte und die Briefe uns sagen, da gibt es zwei Gedanken, die man berücksichtigen muss. Das eine heißt, und der Herr fügt hinzu, täglich. Das macht er. Und das andere ist die Anfechtung. Lest doch einfach mal, was der Paulus für Anfechtung erduldet hat. Den haben sie nicht nur ein bisschen ausgeschimpft, den haben sie verdroschen. Den haben sie gesteinigt, dass alle dachten, er ist tot. Seine Rede hat eine ganze Stadt so aufgewiegelt, dass es fast wie ein kleiner Bürgerkrieg entstanden. Die waren gespalten, die eine für ihn, die andere Seite gegen ihn. Also glaubt doch nicht, die Verkündigung Jesu würde alle glücklich machen. Das tut sie nicht. Sie heilt alle die, die sich ihm öffnen. Aber sie ruft Widerstand hervor. Sie macht es auch schwierig. Es wäre fatal, da müsste dann der Eierkuchen dabei stehen, es wäre fatal, so zu reden, als wäre alles in Butter. Das ist es nicht. Wir bleiben Berufene, auch im Kampf. Das wird nicht aufhören. Wir bitten darum, Herr Jesus, offenbare dich uns, öffne unser Herz, überwinde unsere Härte und unsere Unduldsamkeit und unseren Unglauben. Wir möchten dir gerne glauben. Wir möchten dir gerne folgen. Und wir möchten gerne die Erfahrung machen, dass die Fülle deiner Gaben wie quellende Ströme sich ausbreiten, aber nicht so, wie wir es uns wünschen, sondern so, wie du es gerne hättest. Wir preisen dich dafür. Amen.